Guten Tag, meine Damen und Herren. Und ich begrüße Sie erneut zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir werden uns heute mit einem sehr ernsten Thema beschäftigen, ganz besonders für Deutschland, für Europa, aber auch, wie wir sehen werden, für den Staat Israel, Amerika, Großbritannien, andere englischsprachige Länder. Es geht mir heute um die Tatsache, dass Gott alles dies bereits schon vorherbestimmt hat, was in Kürze geschehen wird. Und nichts kann daran etwas ändern. Es gibt eine sehr wichtige Prophezeiung im Buch Habakuk, in Kapitel 1. Und lassen Sie mich die Verse 5 bis 10 lesen. Da heißt es in Habakuk Kapitel 1 und in Vers 5. Schaut hin unter die Völker, seht und verwundert euch. Denn ich will etwas tun, besser, ich will ein Werk tun, wie es die Menge Bibel bringt, zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird. Denn siehe, ich will die Chaldäer erwecken, ein grimmiges und schnelles Volk, das hinziehen wird, soweit die Erde ist, um Wohnstätten einzunehmen, die ihm nicht gehören. Grausam und schrecklich ist es, es gebietet und zwingt, wie es will. Seine Rosse sind schneller als die Panther und bissiger als die Wölfe der Steppe. Seine Reiter springen herbei, seine Reiter kommen von ferne, sie fliegen, wie die Adler eilen zum Fraß. Sie kommen allesamt, um Schaden zu tun. Ihre Gesichter schauen nach vorn. Sie raffen Gefangene zusammen wie Sand. Sie spotten der Könige und verlachen die Fürsten. Alle Festungen sind ihnen ein Scherz. Sie schütten Erde auf und erobern sie. Hier wird also von einem Werk gesprochen, das Gott tun wird. Er wird die modernen Chaldäer gebrauchen, eine Prophezeiung klar für unsere Zeit heute, um Israel und Juda zu bestrafen, damit diese Länder eingenommen werden können von den modernen Chaldäern. Nun, wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht, Aufstieg und Fall von Deutschland und Europa. Und in dieser Broschüre schreiben wir etwas über diese Stelle, die ich gerade vorgelesen habe. Und wir sagen hierzu Folgendes. Zur Zeit Habakuks, angefangen auf Seite 40, gebrauchte Gott die alten Chaldäer, um Israel zu bestrafen. In unserer Zeit wird Gott die modernen Chaldäer gebrauchen, um die Häuser Israel und Juda zu bestrafen. Die Chaldäer bildeten das Rückgrat des Neubabylonischen Reiches. Im zweiten Kapitel des Buches Daniel wird das Wort zusätzlich auf die babylonische Priesterschaft und Priesterkaste angewandt, die sich ebenfalls mit Wahrsagerei, Astrologie und Magie oder Zauberei beschäftigte. Im Einflussbereich Babylons hatten die Chaldäer auch eine religiöse Funktion, vor allem weil die Planetenbahnen als Ausdruck des Willens von Gottheiten interpretiert wurden, die es zu ergründen galt. In der Spätantike wurde der Name Chaldäer fast ausschließlich für die Babylonier verwendet und wurde in erster Linie eine Bezeichnung für Astrologen, da Babylon auf dem Gebiet der Astrologie führend war. Die chaldäischen Orakel aus dem 2. Jahrhundert galten als beliebtes Buch der Weissagung. Sie glaubten auch stark an die Macht der Dämonen. Und dann fahren wir fort auf Seite 51 oder vielmehr Seite 41 zu sagen, in unserer Zeit beschreiben die Chaldäer das moderne Babylon, eine religiöse, politische, wirtschaftliche und militärische Macht. Es ist die endgültige und letzte Auferstehung des alten Römischen Reiches, ein Zusammenschluss von Kirche und Staat unter der Führung eines charismatischen Führers, dem Tyr oder König des Nordens oder König Jareb des modernen Assyrien, der mit dem falschen Propheten, einem mächtigen religiösen Führer, zusammenarbeiten wird. Unter der Führung des Tyrs und dem Einfluss des falschen Propheten wird sich das Volk der modernen Chaldäer aufmachen, Wohnstätten einzunehmen, die ihm nicht gehören. Diese Besatzungsmacht unter dem modernen assyrischen Führer wird auch in anderen Stellen, wie zum Beispiel Jesaja und Daniel, beschrieben. In gewisser Weise erfolgt die letzte Auferstehung des Römischen Reiches aufgrund der Gottlosigkeit Israels. In Apostelgeschichte 13 wendet Paulus den Abschnitt aus Habakuk 1 auf die Verkündigung des Evangeliums an, aber auch als Warnung für diejenigen, die die Wahrheit ablehnen. Soweit unsere Broschüre in diesem Zusammenhang. Die modernen Chaldäer, das moderne Babylon, die letzte Auferstehung des Römischen Reiches unter der Führung eines assyrischen Leiters, eines assyrischen Kriegsmanns, wird letztendlich dazu führen, dass Israel und Juda eingenommen werden, zerstört werden. Und das wird sehr schnell und sehr plötzlich geschehen. In Jeremia 6 lesen wir die Verse 22 und 23. Jeremia Kapitel 6 und die Verse 22 und 23. So spricht der Herr: Siehe, es kommt ein Volk von Norden, und ein großes Volk wird sich erheben vom Ende der Erde. Sie führen Bogen und Schwert, sind grausam und ohne Erbarmen. Sie brausen daher wie ein ungestümes Meer und reiten auf Rossen, gerüstet als Kriegsleute gegen dich, du Tochter Zion. Und dann in Vers 26, O Tochter meines Volkes, ziehe den Sack an, wälze dich im Staube, trage Leid wie um den einzigen Sohn und klage bitterlich, denn der Verderber kommt über uns plötzlich. Es wird sehr schnell geschehen. Es geht um das Verderben des Restes Israels, wie andere Stellen im Zusammenhang hier schreiben. Und es geht um das Verderben durch den Feind aus dem Norden. Wir lesen auch von einem König des Nordens im Buch Daniel. Alles dies gehört zusammen. Schauen wir uns Jeremia Kapitel 15 an. Jeremia Kapitel 15, Vers 8. Es wurden mehr Frauen zur Witwe unter ihnen, als Sand im Meer ist. Ich ließ kommen über die Männer der jungen Mannschaft den Verderber am hellen Mittag und ließ plötzlich über sie fallen Angst und Schrecken. Es wird sehr schnell geschehen, überraschend für viele, wenn dieser Krieg zwischen Europa unter deutscher Führung und Amerika, Großbritannien und dem Staat Israel losbrechen wird. Was ist der Grund überhaupt, dass es dazu kommt? Nun, in Jeremia Kapitel 11 und Vers 17 wird uns etwas hierzu gesagt. Und denken wir daran, es ist alles in Gottes Hand. Gott lenkt dies alles. Jeremia 11 und Vers 17. Denn der Herr Zebaoth, der dich gepflanzt hat, hat dir Unheil angedroht, um der Bosheit willen des Hauses Israel und des Hauses Juda, die sie getrieben haben, um mich zu erzürnen mit ihren Räucheropfern, die sie dem Baal darbrachten, diesem heidnischen Gott, der natürlich damals verehrt wurde als ein Götze, der heute vom Christentum, so genannten, nach wie vor verehrt wird. Die Menschen meinen, sie beten den wahren Gott an, den Gott der Bibel. Sie tun es keineswegs. Und wir lesen, dass sich auch die Freunde, in Anführungszeichen, von Israel und Juda, sich abkehren werden von diesen Ländern. Sogar dahin kommen werden, dass sie gegen diese Länder kämpfen werden. Die Freunde werden zu Feinden werden, wie wir das klar und deutlich in Jeremia 13 zum Beispiel lesen. Jeremia 13, die Verse 20 bis 21. Und auch heute ist es ja bereits schon so, dass Israel, der Staat Israel, mehr oder weniger isoliert dasteht. Es gibt da zwar noch ein paar, in Anführungszeichen, Freunde, aber die werden sich auch abwenden. Und das Gleiche gilt auch für England und das Gleiche gilt für die Vereinigten Staaten von Amerika. Jeremia 13, Vers 20. Hebt eure Augen auf und seht, wie sie vom Norden daherkommen. Immer und immer wieder wird der Feind aus dem Norden genannt. Wo ist nun die Herde, die dir befohlen war, deine herrliche Herde? Was willst du sagen, wenn er die über dich zum Haupt bestellen wird, die du als Freunde an dich gewöhnt hast? Was gilt's? Es wird dich Angst ankommen, wie eine Frau in Kindsnöten. Schauen wir uns auch Kapitel 30 an. Jeremia Kapitel 30 und die Verse 13 und 14. Deine Sache führt niemand. Da ist keiner, der dich verbindet. Es kann dich niemand heilen. Alle deine Liebhaber haben dich vergessen, die Alliierten, die Freunde, fragen nichts nach dir. Ich habe dich geschlagen wie einen Feind, mit unbarmherziger Züchtigung, um deiner großen Schuld und um deiner vielen Sünden willen, sagt Gott hier im Buch Jeremia. Es gibt eine weitere Stelle im Buch Hesekiel, Kapitel 16. Hesekiel, Kapitel 16 und Vers 37. Darum siehe, ich will sammeln alle deine Liebhaber, denen du gefallen hast, alle, die du geliebt, samt denen, die du verschmäht hast, und will sie gegen dich versammeln von überall her. Und sie werden dann, wie es heißt, die Länder verwüsten. Das Problem ist, diese Warnung geht aus, sie geht an Amerika aus, an Großbritannien, auch an den Staat Israel. Sie können ohne weiteres unsere Broschüren lesen, Sie können unsere Predigten sich anhören, wenn Sie wollen. Aber niemand achtet drauf. Niemand achtet auf die Warnung oder, wie die Bibel es deutlich sagt, auf Gottes Werk. Wir hatten ja gelesen, dass Gott ein Werk durchführen wird in dieser letzten Zeit, indem er die modernen Chaldäer erwecken wird, um Israel und Juda zu bestrafen. Aber niemand achtet drauf. Und so lesen wir in Jesaja, Kapitel 5. Jesaja, Kapitel 5, die Verse 11 und 12. Wehe denen, die des Morgens früh auf sind, dem Saufen nachzugehen und sitzen bis in die Nacht, dass sie der Wein erhitzt. Und sie haben Harfen, Zittern, Pauken, Pfeifen und Wein bei ihren Gelagen, aber sehen nicht auf das Werk des Herrn und schauen nicht auf das Tun seiner Hände. Sie achten nicht drauf, denen ist es egal. Oder schlimmer noch, sie verspotten die Warnung, verspotten die Prophezeiung über Gottes Werk. In Jesaja Kapitel 5, die Verse 18 und 19, da heißt es, wehe denen, die das Unrecht herbeiziehen mit Stricken der Lüge und die Sünde mit Wagenseilen und sprechen, er lasse eilen, so bald kommen sein Werk, das wir sehen. Es nahe und treffe ein der Ratschluss des heiligen Israels, dass wir ihn kennenlernen. In anderen Worten, voller Spott wird dies gesagt, weil sie glauben nicht dran. Sie glauben nicht, dass so etwas überhaupt geschehen könnte. Und diese Einstellung gilt ganz besonders für das moderne Haus Israel und das moderne Haus Juda, den Staat Israel. Wir lesen das in Jeremia, Kapitel 5. Jeremia, Kapitel 5 und die Verse 10 bis 12. Stürmt die schützenden Mauern und verwüstet die Weingärten, aber verwüstet sie nicht ganz. Es würde nicht ein totales Ende nehmen. Reißt ihre Weinreben weg, denn sie gehören nicht dem Herrn. Denn treulos geworden sind sie mir, das Haus Israel und das Haus Juda, spricht der Herr. Sie verleugneten den Herrn und sprachen, das tut er nicht. So übel wird es uns nicht gehen. Schwert und Hunger werden wir nicht sehen. Obwohl hier die Warnung da ist, dass es genau dazu kommen wird. Sie sagen, nein, das wird einfach nicht geschehen. Und so lesen wir auch in Jeremia Kapitel 6 und Vers 17. Da heißt es, auch habe ich Wächter über euch gesetzt. Achtet auf den Hall der Posaune. Aber sie sprachen, wir wollen's nicht tun. Nun, die Wächter, das ist natürlich heute die Kirche Gottes, die diese Warnung aussprechen muss. Und wehe uns, wenn wir es nicht tun. Die Bibel sagt, wenn wir eine Gefahr sehen, dann müssen wir davon sprechen, dann müssen wir die Warnung aussprechen, um die Völker zu warnen. Wenn dann die Vernichtung kommt, dann sind wir schuldlos geworden an dem Blut derer, die nicht zugehört haben. Und die meisten, wie wir sehen, werden nicht zuhören. Wenn wir uns aber weigern, diese Warnung auszusprechen, dann werden die Menschen auch um ihrer Schuld willen sterben, aber ihr Blut kommt auf unser Haupt. Das ist eine großartige, wichtige und auch interessante Ermahnung an die Kirche Gottes, den Auftrag, den Gott der heutigen Kirche Gottes gegeben hat, zu erfüllen, damit wir nicht schuldig werden an dem Tod derjenigen, die wir hätten warnen sollen, auch wenn sie nicht zuhören. Aber zunächst einmal geht es darum, sie zu warnen. Nun, ich habe jetzt einige Male schon von dem Haus Israel und von dem Haus Juda gesprochen. Das Haus Juda, das sollten wir alle natürlich klar und deutlich verstehen, das sind die heutigen Juden. Das sind diejenigen, die im Staate Israel leben als Juden. Aber was ist jetzt mit dem Haus Israel gemeint? Und wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht, Nieder- und Aufstieg, Niedergang und Aufstieg von Großbritannien und Amerika. Und in dieser Broschüre zeigen wir sehr deutlich, dass das heutige Haus Israel aus den Nachfahren der damaligen Israeliten besteht. Hauptsächlich aus denjenigen, die sich dann in England und später in Amerika niedergelassen haben. Wir sagen zum Beispiel hier auf Seite 6 unserer Broschüre Folgendes. Die 10 Stämme des Hauses Israel waren zur Zeit Jesu aus dem Blick der Öffentlichkeit verschwunden. Jesus nannte sie die verlorenen Schafe aus dem Hause Israel. Heute haben die meisten Menschen keine Vorstellung, wo sich diese verlorenen Stämme des Hauses Israel befinden. Wie wir noch sehen werden, wurden die modernen Nationen der Vereinigten Staaten und des britischen Commonwealths, hauptsächlich Großbritannien, Kanada, Australien, Südafrika und Neuseeland, als die Hauptstämme des Hauses Israel identifiziert. Die Jewish Encyclopedia führt an, wenn die 10 Stämme nicht verschwunden sind, dann müssen sie offensichtlich noch unter anderen Namen existieren. Und dann schreiben wir weiter auf Seite 7 in unserer Broschüre. Viele Menschen glauben, dass die Juden mit dem modernen Haus Israel identisch sind, aber das ist ganz einfach nicht wahr. Christus sprach von uns zu den verlorenen Schafen oder Stämmen aus dem Hause Israel. Beachten Sie, dass der Stamm Juda niemals verloren ging. Jakobus bezog sich auf ganz Israel und Juda als die 12 Stämme in der Zerstreuung oder Diaspora. Wir lesen, dass irgendwann in naher Zukunft die Häuser Israel und Juda im gelobten Lande vereint sein werden. Dies wird geschehen, nachdem die beiden Häuser aus der zukünftigen Gefangenschaft herausgeführt worden sind. Es heißt dann, das alte Haus Israel kehrte nicht in das gelobte Land zurück. Josephus schrieb um 100 nach Christus Folgendes. Der gesamte Leib des Volkes Israel verblieb im Lande, weswegen es nur 2 den Römern unterworfene Stämme in Asien und Europa gibt, während die 10 Stämme bis auf den heutigen Tage jenseits des Euphrat liegen und von großer, nicht zu beziffernder Zahl sind. Allein das Haus Juda kehrte später aus seiner Kriegsgefangenschaft in das gelobte Land zurück. Der erste Band der Jewish Quarterly Review fügt auf Seite 15 an, die Gefangenen von Israel, die jenseits des Euphrat im Exil waren, sind nicht in ihrer Gesamtheit gemeinsam mit ihren Brüdern, den Gefangenen von Juda, nach Palästina zurückgekehrt. Zumindest wird in den uns zur Verfügung stehenden Dokumenten nichts von einem solchen Ereignis berichtet. Und der Jewish Chronicle schrieb, die 10 Stämme existieren mit Sicherheit. Alles, was man tun muss, ist herauszufinden, welche Menschen sie repräsentieren. Und dann schreiben wir, historische Aufzeichnungen zeigen ohne Zweifel, dass die alten 10 Stämme des Hauses Israel, nachdem sie aus der Gefangenschaft der alten Assyrer befreit wurden, nach Westeuropa und auf die britischen Inseln auswanderten, wo sich hauptsächlich die Stämme Ephraim und Manasse, die beiden Söhne Josefs, niederließen. Mit der Zeit wanderte der Stamm von Manasse in die neue Welt, die schließlich als die Vereinigten Staaten bekannt wurde, während Ephraim auf den britischen Inseln verblieb und von dort aus andere Länder wie Kanada, Australien, Südafrika, Neuseeland kolonisierte. Und da schreiben wir, werden aus der Bibel sehen, dass Manasse zu einem großen Volk werden würde und Ephraim zu einer Menge von Völkern. Und wir haben natürlich noch viel mehr gesagt in unserer Broschüre, die sollten Sie unbedingt lesen, die nämlich Ihnen nachweist, dass heute in der Tat Amerika und Großbritannien hauptsächlich die Nachfahren des alten Hauses Israel sind. Und wenn wir jetzt Prophezeiungen lesen und gelesen haben über das Haus Israel, dann wissen wir, es geht um diese Länder. Es sind diese Länder, die von Europa unter deutscher Führung angegriffen und vernichtet werden. Natürlich auch geht es um das Haus Juda, den Staat Israel. Natürlich muss man diese Dinge verstehen, man muss diese Prophezeiungen begreifen, um erkennen zu können, an wen sie sich richten. Jetzt lesen wir einmal Jesaja Kapitel 10, angefangen Vers 5. Jesaja Kapitel 10 und angefangen Vers 5. Da heißt es, wehe Assur, der Rute meines Zornes und dem Stecken meines Grimms. Ich sende ihn wieder ein gottloses Volk und gebe ihm Befehle, das Volk, dem ich zürne, dass er es beraube und ausplündere und er es zertrete wie Dreck auf der Gasse. Aber er meint es nicht so. Sein Herz denkt nicht so, sondern sein Sinn steht danach, zu vertilgen und auszurotten nicht wenige Völker. Weiter in Vers 12. Wenn aber der Herr all sein Werk, schauen Sie, es geht um das gleiche Werk, von dem wir eben gelesen haben. Wenn der Herr all sein Werk ausgerichtet hat auf dem Berge Zion und zu Jerusalem, dann wird er sprechen, ich will heimsuchen die Frucht des Hochmuts des Königs von Assyrien und den Stolz seiner hoffärtigen Augen, weil er spricht, ich hab's durch meine Hände Kraft ausgerichtet und durch meine Weisheit, denn ich bin klug. Ich habe die Grenzen der Länder aufgehoben und ihre Schätze geraubt und wie ein Mächtiger die Bewohner zu Boden gestoßen. Meine Hand hat gefunden den Reichtum der Völker wie ein Vogelnest und ich habe alle Länder zusammengerafft, wie man Eier sammelt und so weiter und so fort. Vers 16. Darum spricht der Herr Zebaoth. unter, oder darum wird der Herr, der Herr Zebaoth, unter die Fetten in Assur die Auszehrung senden, und unter Assurs Herrlichkeit wird er einen Brand entfachen, ein lodendes Feuer. Und das Licht Israels wird ein Feuer sein, und sein Heiliger wird eine Flamme sein. Und sie wird Assurs Dornen und Disteln anzünden und verzehren an einem einzigen Tag. Und die Herrlichkeit seiner Wälder und Gärten soll zunichte werden mit Stumpf und Stiel und wird vergehen und wie ein Verschmachtender dahinschwinden, dass die Bäume seiner Wälder, die übrig bleiben, gezählt werden können und ein Knabe sie aufschreiben kann. Wir sehen also hier, dass Gottes Werk zu Jerusalem seinen Höhepunkt findet. Der König von Assyrien wird bestraft, aber nicht nur er, sondern ganz Assyrien, das assyrische Volk, das moderne assyrische Volk natürlich. Es geht hier um eine Prophezeiung für die Endzeit. Wir lesen in Jesaja Kapitel 14, die Verse 24 bis 27. Der Herr Zebaoth hat geschworen: Wie ich es erdacht habe, so ist es geschehen, und was ich beschlossen habe, das kommt zustande. Mit anderen Worten, Gott hat alles in seiner Hand. Dass ich Assur zertrete in meinem Lande und zertrete auf meinen Bergen, damit sein Joch, das Joch der Gefangenschaft, von ihnen genommen werde und seine Last von ihrem Halse weiche. Das ist der Plan, den hat er für die ganze Erde, und das ist die Hand, die ausgereckt ist über alle Völker, denn Herr Zebaoth hat es beschlossen, wer will es wehren? Und seine Hand ist ausgereckt, wer will sie wenden? Gott hat es beschlossen, Gott hat es uns verkündigt. Wir verkündigen es weiter an Sie, mit der Hoffnung, dass Sie zuhören, dass Sie begreifen, wie ernst die Lage ist. Dieser Plan, dieses Werk Gottes, scheint für einige sehr merkwürdig zu sein, seltsam fremd. Das ist auch prophezeit in Jesaja Kapitel 28, die Verse 21 und 22. Denn der Herr wird sich aufmachen, wie am Berge Perazim und toben wie im Tal Gibeon, dass er sein Werk vollbringe, aber fremd ist sein Werk, und dass er seine Tat tue, aber seltsam ist seine Tat. Und deswegen jetzt Vers 22, so lassen euer Spotten, wir hatten ja gelesen, die haben gesagt, ach, das passiert dir überhaupt gar nicht. So lassen euer Spotten, auf dass eure Bande nicht fester werden, denn ich habe von einem Verderben gehört, das von Gott, dem Herrn Zebaoth, beschlossen ist, über die ganze Erde. Ja, es wird auch die modernen Assyrer mit einschließen. Denn interessant ist, obwohl Gott den König von Assyrien, er wird auch der König des Nordens genannt, er wird auch der König Jareb genannt, er wird auch das Tier genannt, er wird auch, wie wir sehen werden, der König von Babylon genannt, alles die gleiche Persönlichkeit. Obwohl Gott ihn benutzt, um Israel und Juda zu bestrafen, hat der König von Assyrien keinen Grund dazu. Er tut es nicht aus richtiger Motivation heraus. Und so lesen wir in Jesaja Kapitel 52. Wir hatten ja gelesen, er hat sich so als derjenige identifiziert, der alles aus seiner Kraft heraus tut, und es ist in seinem Herzen nicht viele oder nicht wenige Völker zu unterjochen. Jesaja 52 und Vers 4. So spricht Gott der Herr: Mein Volk zog einst hinab nach Ägypten, dass es dort ein Fremdling wäre. Auch Assur hat ihm ohne Grund Gewalt angetan. Assur hatte keinen Grund dazu. In dem Buch Klagelieder, das auch von Jeremia geschrieben worden ist, das dem Buch Jeremia folgt, wird genau die gleiche Aussage getroffen. Klagelieder, Kapitel 3 und Vers 52. Meine Feinde haben mich ohne Grund gejagt wie einen Vogel. Und wir werden uns auch daran erinnern, dass damals Gott dem Satan sagte, du hast mich gegen ihn gebracht, sozusagen, ohne Grund. Weil der Satan hatte keinen Grund. Der konnte die Selbstgerechtigkeit von Hiob ja keineswegs erkennen, weil er ein Wesen voller Selbstgerechtigkeit ist. Sie können das nachher in Hiob Kapitel 2, Vers 3 nachlesen. So, jetzt habe ich mehrfach von den Assyrern gesprochen. Und jetzt möchte ich kurz einmal auf die Assyrer eingehen und die Tatsache, dass die Assyrer heute die Nachfahren, oder vielmehr die Deutschen sind heute die Nachfahren der alten Assyrer. Wir haben das schon seit langer Zeit Ihnen gesagt, in unserer Broschüre Deutschland in der Prophezeiung. Da möchte ich Ihnen kurz aus den Seiten 10 und 11 etwas vorlesen. Und wir werden in dieser Broschüre viele, viele Beweise dafür anbieten, dass in der Tat Deutschland heute von den Assyrern abstammt. Da heißt es hier, die Vorstellung, dass die Assyrer die Vorfahren deutscher Stämme und Völker sind, war in der Vergangenheit nicht unbekannt. Autoren unterschiedlichster Herkunft brachten ihre diesbezügliche Überzeugung zum Ausdruck. Im Jahre 1870 veröffentlichte der britische Autor E. Hines in London ein Buch mit dem Titel »Die verlorenen 10 Stämme Israels«. Es heißt darin auf Seite 54, »Wir haben schon lange daran geglaubt, dass die Deutschen mit den Assyrern identisch sind. Und wir werden auch in Kürze die Beweise dafür vorlegen. In der Zwischenzeit sind viele, viele Beweise vorgelegt worden.« Al Thomas zitiert in seinem Buch »Gott und mein Geburtsrecht«, das 1919 in London erschien, auf Seite 94 einen gewissen Dr. Swainer, der die Auffassung war, dass viele Deutsche von den Assyrern abstammen. Dr. Cort veröffentlichte im Jahre 1986 sein Buch »Die Nationen in der Prophezeiung«. Er schreibt darin, dass jener Dr. Swainer ehemaliger Herausgeber der deutschen Publikation »Der Volkserzieher« war und dass Dr. Swainers Abhandlung über die Identität der Assyrer mit vielen Deutschen im Jahre 1910 in der Daily Mail abgedruckt wurde. Und dann heißt es in einer anderen Quelle, es ist bemerkenswert, dass die modernen Deutschen, die Nachfahren der Einwanderer sind, die ursprünglich zu Beginn der christlichen Ära aus Asien nach Europa kamen, und zwar auf dem Gebiet, das das Assyrische Reich ausmachte. Und es gibt ja noch weitere, viele Quellen, die ich zitieren könnte. Wir haben in dieser Broschüre auch die interessante Geschichte von Trier behandelt, die auch ein Beweis von vielen ist, dass heute die Assyrer in der Tat in Deutschland, möglicherweise auch in Österreich, aber hauptsächlich in Deutschland leben. Das ist wichtig zu begreifen, denn wenn wir hier von Assyrien sprechen und von dem König von Assyrien, dem König Jareb von Assyrien, dann müssen wir verstehen, es handelt sich hier um den militärischen Führer, der deutscher, vielleicht auch österreichischer Abstammung ist, denn sowohl die Deutschen als auch die Österreicher sind in der Tat Nachfahren der alten Assyrer. Und so lesen wir jetzt in Jeremia Kapitel 4, die Verse 5 bis 7. Jeremia Kapitel 4 und die Verse 5 bis 7. Verkündet in Juda und schreit laut in Jerusalem und sprecht, blast die Posaune im Lande, die Posaune, die geblasen werden muss, wenn man die Gefahr sieht. Ruft in voller Stimme und sprecht, sammelt euch und lasst uns in die festen Städte ziehen. Richtet in Zion ein Zeichen auf, flieht und säumet nicht, denn ich bringe von Norden Unheil herzu und großen Jammer. Es steigt darauf der Löwe aus seinem Dickicht, und der Verderber der Völker hat sich aufgemacht, ist ausgezogen von seiner Stätte, dein Land zu verwüsten und deine Städte zu verbrennen, sodass niemand darin wohnt. Und dann weiter in Vers 13. Siehe, er fährt daher wie Wolken, und seine Wagen sind wie ein Sturmwind, seine Rosse sind schneller als Adler. Wehe uns, wir sind verloren. Nach welche Nation hat zum Beispiel den Adler als ein Wappentier? Andere haben es natürlich auch, aber ganz besonders geht es mir hier jetzt um Deutschland. Wenn der Krieg durch den König von Assyrien beginnt, diesem König des Nordens, dem Feind des Nordens, von dem das Unheil kommt, wird keiner in Israel und in Juda zu den Waffen greifen wollen. Dann nicht mehr. Heute ist Amerika sehr stark, mit die führende Atommacht, vielleicht sogar die führende Atommacht, mehr noch als Russland. Haben ein großes Waffenarsenal. Das wird alles nichts bringen, weil Gott verhindern wird, dass sie zu den Waffen greifen werden, um sich zu verteidigen, wenn der Angriff erfolgt. In Ezekiel 7 lesen wir Vers 14. Ezekiel 7 und Vers 14. Lasst sie die Posaune nur blasen und alles zurüsten. Es wird doch niemand in den Krieg ziehen, denn mein Zorn ist entbrannt über all ihren Reichtum. Da wird es keinen Krieg mehr geben, der im Zusammenhang von Amerika und Großbritannien ausgehend oder auch vom Staat Israel. Sie werden in diesem kommenden Krieg total vernichtet werden. Die modernen Babylonier, die Chaldeer, man kann ruhig sagen, die Deutschen, die werden als die schlimmsten unter den Völkern beschrieben. Ich gehe jetzt davon aus, wenn sie wieder an die Macht kommen, man will ja immer jetzt mehr und mehr den Wehrdienst auch wiederum einführen, eine große Armee aufbauen Und ob das jetzt eine große Armee in Deutschland unbedingt sein muss, es wird eine große Armee in Europa sein, ohne Frage. Und der Führer, das Tier von deutscher Abstammung, österreichischer Abstammung, wird natürlich über diese Armee herrschen. In Ezechiel Kapitel 7, Vers 24. So will ich die Schlimmsten unter den Völkern herbringen, die sollen ihre Häuser einnehmen. Und ich will der Hoffart der Gewaltigen ein Ende machen und entheiligt werden ihre Heiligtümer. Die werden entheiligt, die werden verschmutzt, die werden durch schlimme Dinge voller Schmutz sein, geistlich gesehen. Wir wissen auch, dass die modernen Babylonier, der König des Nordens, die werden auch Ägypten einnehmen. Daniel 11 schreibt davon, die Ägypter werden seine Hand nicht entrinnen, wie es heißt. Und dort werden sie als die Gewalttätigsten unter den Völkern beschrieben, wenn sie Ägypten einnehmen. Ezechiel Kapitel 32 und in Vers 12. Ezechiel 32 und Vers 12. Ich will dein stolzes Volk fällen durch die Schwerter der Helden, die allesamt die Gewalttätigsten unter den Völkern sind. Und sie werden die Herrlichkeit Ägyptens verheeren und sein stolzes Volk vernichten. Auch das ist prophezeit, was Ägypten angeht. Wir lesen auch, dass der Fürst, wer das jetzt immer auch sein mag, sterben wird, wenn dieser Krieg beginnt. In Ezechiel Kapitel 12 findet sich eine sehr interessante Stelle. Ezechiel Kapitel 12 und Vers 10. Sage zu ihnen, so spricht Gott der Herr, diese Last trifft den Fürsten zu Jerusalem und das ganze Haus Israel, das dort wohnt. Und dann in Vers 13. Ich aber will mein Netz über ihn werfen, dass er in meinem Garn gefangen werde und will ihn nach Babel bringen in der Chaldea Land, das er jedoch nicht sehen wird und dort soll er sterben. Dass er jedoch nicht sehen wird, könnte auf Blindheit zurückzuführen sein, auf andere Möglichkeiten, aber er wird auf alle Fälle sterben. Er wird diesen schrecklichen Krieg nicht überleben. Dieser Fürst scheint sich auf den Führer von den Vereinigten Staaten zu beziehen, könnte sich auf den Führer von England beziehen, könnte sich auf den Führer von Israel beziehen. Wir lesen ohnehin, dass in einem Monat drei Fürsten umkommen werden. Nun, wann genau beginnt die Vernichtung Deutschlands und Europas? Und durch wen hauptsächlich wird das geschehen? Bislang haben wir ja nur von der siegreichen Macht Babylons gesprochen, der siegreichen Macht der modernen Chaldäer, der siegreichen Macht Europas unter deutscher Führung. Aber es war ja schon eine Andeutung gegeben im Hinblick auf den König von Assyrien und das Land Assyrien. Die werden ja auch für ihre Freveltaten zahlen müssen. Und jetzt lesen wir in Jesaja Kapitel 13 und in Vers 13. Jesaja Kapitel 13 und Vers 13. Darum will ich den Himmel zittern lassen und die Erde soll beben und von ihrer Stätte weichen durch den Grimm des Herrn Zebaoth am Tage seines glühenden Zorns. Hier wird der Tag des Herrn auch mit angesprochen. Der Tag seines glühenden Zorns. Und dann heißt es in Vers 17, siehe, ich will die Meder gegen sie erwecken, die nicht Silber suchen oder nach Gold fragen. Das heißt nicht, dass sie das plündern werden oder nicht plündern werden, aber die fragen die, das ist ihre Hauptmotivation. Sondern die jungen Männer mit Bogen erschießen und sich der Frucht des Leibes nicht erbarmen und die Kinder nicht schonen. So soll Babel, das Schönste unter den Königreichen, die herrliche Pracht der Chaldäer, zerstört werden von Gott wie Sodom und Gomorra. Wir lesen also, es sind die Meder, die Babylon, die Pracht der Chaldäer zerstören werden. Nun, wer sind die Meder heute? Die modernen Meder. Ich möchte erneut auf unsere Broschüre Aufstieg und Fall von Deutschland und Europa hinweisen. Und zwar jetzt einen Abschnitt aus den Seiten 26 bis 28 vorlesen, die näher auf diese Frage eingehen. Im Altertum lebten die Meder im heutigen Iran. Ursprünglich standen sie unter assyrischer Herrschaft, lehnten sich aber gegen die Assyrer auf, vertrieben diese schließlich und setzten ihre Herrschaft über die Perser durch. Dann griffen sie Ninive an und stürmten das Assyrische Reich. Unter Kyros dem Großen betrachtete man die Meder und die Perser als ein einziges Volk. Die Encyclopaedia Britannica von 1959 weist darauf hin, dass zumindest ein Teil der Meder keine Iraner oder Indoeuropäer waren, sondern möglicherweise mit den zahlreichen Stämmen des Kaukasus in Verbindung standen. Der Historiker Herodot schrieb in Terpsichore, dass die Meder begannen, sich in Südrussland und der heutigen Ukraine niederzulassen. Er erklärte, sie sagen, dass sie eine Kolonie der Meder sind. Plinius schrieb in Naturalis Historia, Buch 6, Abschnitt 9 oder 11, dass die Menschen, die das Land entlang des Flusses Dan besiedeln, behaupten, von den Medern abzustammen. Die Kirche Gottes geht seit langem davon aus und lehrt, dass die modernen Meder, welche die fernöstlichen Nationen bei der Zerstörung Europas anführen werden, unter den russischen und ukrainischen Völkern zu finden sind. Dies bedeutet, dass Russland und die Ukraine zusammenarbeiten und sich schließlich mit anderen fernöstlichen Nationen, wie beispielsweise China, verbünden werden, um gegen Europa zu kämpfen, und das kurz vor Christi Wiederkehr. Die aktuellen Ereignisse scheinen darauf hinzudeuten, dass dies nicht mehr allzu weit entfernt ist. Und dann lesen wir noch etwas auf Seite 28. Die modernen Meder werden Teil der modernen Könige des Ostens sein, eine Allianz fernöstlicher Nationen. Sie werden scheinbar gemeinsam mit oder unabhängig von den 10 europäischen Kernnationen die Stadt Rom zerstören und niederbrennen, die religiöse Hauptstadt des wieder erstandenen Römischen Reiches, die Stadt, die auf 7 Hügeln erbaut ist. Vieles ist über die Angst, heißt es dann, vor einem Atomkrieg zwischen Russland und Deutschland geschrieben worden. Dieser Krieg wird in der Tat stattfinden. Und dabei werden die modernen Meder, die moderne Stadt Ninive, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, vollständig auslöschen. Allerdings erst nachdem das moderne europäisch-babylonische Reich, die USA, das Vereinigte Königreich und den Staat Israel angegriffen und erobert haben wird. Das ist alles klar und deutlich prophezeit. Schauen wir uns jetzt die Zerstörung des modernen Babylons, dieses europäischen Systems unter deutscher Führung, einmal näher an. Und es geht mal jetzt um Kirche und Staat. Denn in Jesaja 47 geht es hier hauptsächlich um die Kirche. Natürlich nicht die wahre Kirche Gottes, die falsche Kirche. Aber das System wird auch mit beinhaltet und mit beschrieben. In Jesaja 47, Vers 1, da lesen wir: Herunter, setze dich in den Staub, Jungfrau, du Tochter Babel. Es geht hier um die moderne Situation. Setze dich auf die Erde, du Tochter der Chaldäer. Da ist kein Thron mehr. Man wird dich nicht mehr nennen, Zarte und Verwöhnte. Nimm die Mühle und mahle Mehl, decke auf deinen Schleier, hebe die Schleppe, entblöße den Schenkel. Warte, durchströme, dass deine Blöße aufgedeckt, deine Schande gesehen wird. Ich will mich rächen, unerbittlich, sagt Gott hier. Unser Erlöser ist der Heilige Israels, Herr Zebot ist sein Name. Vers 5. Setze dich stumm hin, geh in die Finsternis, du Tochter der Chaldäer, denn du sollst nicht mehr heißen Herren über Königreiche. Als ich über mein Volk zornig war und mein Erbe entheiligte, gab ich sie in deine Hand. Aber du erwiesest ihnen keine Barmherzigkeit. Auch über die Alten machtest du dein Joch allzu schwer. Die gleiche Beschreibung, die wir ja bereits gelesen haben über den König von Assyrien und wie er gehandelt hat. Vers 7. Du dachtest, ich bin eine Herrin für immer. Du hattest noch nicht zu Herzen genommen, noch daran gedacht, wie es hernach werden könnte. So höre nun dies, die du in Wollust lebst und so sicher sitzt und sprichst in deinem Herzen, ich bin's und sonst keiner, ich werde keine Witwe werden, noch ohne Kinder sein. Ja, ich bin die Mutterkirche, nicht wahr? Mit vielen Kindern. Dies beides wird plötzlich über dich kommen, auf einen Tag, dass du Witwe und ohne Kinder bist. Ja, es wird in vollem Maße über dich kommen, trotz der Menge deiner Zaubereien und trotz der großen Macht deiner Beschwörungen. Denn du hast dich auf deine Bosheit verlassen, als du dachtest, niemand sieht mich. Deine Weisheit und Kunst hat dich verleitet, dass du in deinem Herzen sprachst, ich bin's und sonst keine. Ich bin die allein selig machende Kirche. Aber nun wird über dich umgekommen, dass du nicht wegzaubern weißt oder nicht wegzuzaubern weißt, und Unheil wird auf dich fallen, dass du nicht durch Sühne abwenden kannst. Nicht durch Gebete des Vaterunsers und an die Mutter Gottes, die heilige Mutter Maria. Wenn man so 20, 30, 40 Mal das betet, dann hat man die Sünde abgewälzt. Nein, Gott sagt, so wird das nicht funktionieren. Und es wird plötzlich ein Verderben über dich kommen, dessen du dich nicht versiehst. Vers 12. So tritt nun auf mit deinen Beschwörungen und der Menge deiner Zaubereien, um die du dich von deiner Jugend auf bemüht hast, ob du dir helfen und es abwenden kannst. Und die Antwort ist natürlich nein, das kann nicht abgewendet werden. Hier wird hauptsächlich die religiöse Seite dieses babylonischen Systems angesprochen. Eine Seite, die die Menschen bezaubert und verzaubert hat. Und diese Seite wird natürlich auch in Offenbarung Kapitel 18 beschrieben. Offenbarung Kapitel 18, die Verse 7 bis 8. In Offenbarung 17 wird ganz klar von der religiösen Macht gesprochen. Aber auch in Offenbarung 18, da geht es noch weiter. Und da heißt es hier in den Versen 7 bis 8. Was ihr Glanz verlieh und was sie verprasste, das schenkt ihr ein als Qual und Leid. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich throne hier und bin eine Königin und bin keine Witwe und Leid würde ich nicht sehen. Das gleiche, was wir gerade gelesen haben. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen. Tod, Leid und Hunger. Und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Auch hier wiederum ist es alles von Gott vorhergesehen, prophezeit worden, was geschehen wird. Und dann noch in Vers 23, wo wir lesen, das Licht der Lampe soll nicht mehr in dir leuchten, die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir gehört werden, denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden und durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker. Die gleiche Zauberei, die auch in Jeremia angesprochen wurde. In Jeremia Kapitel 50 kehren wir zum Buch Jeremia zurück, da wird noch etwas mehr gesagt. Jeremia Kapitel 50, und lesen wir einmal Vers 25. Ich möchte das hier jetzt aus der Schlachterbibel vorlesen, da wird es nämlich deutlicher. Jeremia 50, Vers 25 in der Schlachterbibel, da heißt es, der Herr hat seine Waffenkammer geöffnet und die Waffen seines Zornes hervorgeholt, denn im Land der Chaldäer hat der Herrscher, der Herr der Heerscharen, ein Werk zu vollbringen. Wiederum, es geht um das Werk Gottes. Zunächst einmal gebrauchte er die modernen Chaldäer, um Israel und Juda zu bestrafen. Jetzt gebraucht er die modernen Meder, um Babylon zu bestrafen. Die neue King James Bibel schreibt, das ist das Werk des Herrn im Land der Chaldäer. So haben wir weitere Prophezeiungen über den Untergang des modernen Babel. In Jeremia Kapitel 50 und Vers 1. Aber es geht ja auch um eine Warnung an Gottes Volk. Jeremia 50 und Vers 1. Dies ist das Wort, das der Herr durch den Propheten Jeremia geredet hat über Babel und das Land der Chaldäer. Und dann Vers 8. Flieht aus Babel und zieht aus der Chaldäer Lande und macht's wie die Böcke vor der Herde. Geistlich gesehen, wie das Buch der Offenbarung sagt, wir sollen nicht teilhaben an den Sünden, damit wir nicht teilhaben an den Plagen. Es heißt, denn siehe, ich will Völker in großen Scharen erwecken. Es geht nicht nur um ein Volk, nicht nur um ein Land. Es geht um diese Koalition der fernöstlichen Könige, dieser Nation, von denen wir eben schon gesprochen haben. Ich will Völker in großen Scharen erwecken und aus dem Lande des Nordens gegen Babel heranführen. Die sollen sich gegen die Stadt rüsten und sie auch einnehmen. Lesen wir weiter in Vers 35. Das Schwert soll kommen, spricht der Herr, über die Chaldäer und über die Einwohner von Babel und über seine Fürsten und über seine Weisen. Das Schwert soll kommen über seine Wahrsager, dass sie zu Narren werden. Das Schwert soll kommen über seine Starken, dass sie verzagen. Das Schwert soll kommen über seine Rosse und Wagen und über das ganze Gemenge der Völker in seiner Mitte, dass es zu Weibern wird. Das Schwert soll kommen über seine Schätze, dass sie geplündert werden. Dürre soll kommen über sein Wasser, dass sie versiegen, denn es ist ein Götzenland und angesichts der Schrecken sollen sie toll werden. Ein Götzenland. Gerade auch in Deutschland, gerade auch in Österreich werden Dinge angebetet, von denen man meint, es seien christliche Anbetungen und Gott sagt, es sind alles Götzenanbetungen. Die haben mit dem wahren Gott der Bibel nichts zu tun. in Vers 41. Siehe, es kommt ein Volk von Norden, her ein großes Volk, und viele Könige werden sich aufmachen von den Enden der Erde. Die Könige des Ostens, wie sie auch zum Beispiel im Buch der Offenbarung beschrieben werden. Und dann in Vers 43. Wenn der König von Babel, das Tier, der König des Nordens, der König Jareb von Assyrien, wenn der König von Babel die Kunde von ihnen hört, sinken ihm die Hände, ihm ist Angst und Weh wie einer Gebärenden. Das heißt sogar, dass er in großem Zorn gegen diese Könige des Ostens ausziehen wird. Und er wird dann aber sein Ende finden letztendlich, wie wir ja auch im Buch Daniel lesen. Jeremia 51, angefangen in Vers 5. Fürwahr, Israel und Juda sollen nicht Witwen bleiben, verlassen von ihrem Gott, dem Herrn Zebaoth, denn das Land der Chaldäer hat sich sehr verschuldet am Heiligen Israels. Wenn Sie, die Sie heute in Deutschland oder Österreich leben, ganz besonders diese Zeilen hören, dann achten Sie darauf, dass Sie nicht Teil sind der Verschuldung, dass Sie nicht teilhaben an diesen Dingen, die kommen werden, an diesen Kriegen, die kommen werden. Es wird dann viel Propaganda entstehen, dann wird man das zu rechtfertigen wissen. Nein, Gott sagt, Sie haben sich verschuldigt, sehr verschuldet am Heiligen Israels. Flieht aus Babel, rette an jeder sein Leben, dass ihr nicht untergeht in seiner Schuld. Denn dies ist für den Herrn die Zeit der Rache, um ihm seine Taten zu vergelten. Und dann heißt es in Vers 7, ein goldener Kelch, der alle Welt trunken gemacht hat, war Babel in der Hand des Herrn. Gott hat das durchaus zugelassen. Alle Völker haben von seinem Wein getrunken. Das ist ein geistlicher Wein. Das sind geistliche falsche Lehren. Darum sind die Völker so toll geworden, wie plötzlich ist Babel gefallen und zerschmettert. Vers 20. Du Babel, bist mein Hammer, meine Kriegswaffe, durch dich zerschmettere ich Völker und zerstöre Königreiche. Vers 24. Aber nun will ich Babel und allen Bewohnern von Chaldäa vergelten alle ihre Bosheit, die sie an Zion begangen haben, vor euren Augen, spricht Gott der Herr. Und dann lesen wir weiter, Vers 54. Man hört ein Geschrei aus Babel und einen großen Jammer aus der Chaldäa-Lande, denn der Herr verwüstet Babel durch die Meder und vertilgt aus ihm das große Getümmel. Wellen brausen heran wie große Wasser, das sind die Armeen. Es erschallt ihr lautes Tosen. Und dazu gehört natürlich auch die Vernichtung Assyriens und seiner modernen Hauptstadt Nineveh. Wir sprachen eben bereits schon von Nineveh, aber es geht nicht um das alte Nineveh, es geht um eine moderne Stadt, die Hauptstadt des modernen Assyriens. Auch hier wiederum möchte ich unsere Broschüre Aufstieg und Fall von Deutschland und Europa vorlesen über Nineveh. Zunächst einmal die Seiten 32 bis 34. Und da zitieren wir Nahum Kapitel 3, die Verse 1 und 2, wie folgt. Wehe der mörderischen Stadt, die voll Lügen und Räuberei ist und von ihrem Rauben nicht lassen will. Denn da wird man hören, die Peitschen knallen und die Räder rasseln und die Rosse jagen, die Wagen rollen. Die mörderische Stadt beschreibt die Einwohner von Nineveh, also rücksichtslose Menschen. Das Knallen der Peitschen beschreibt die Methode, mit der die Rosse zu größerer Geschwindigkeit angetrieben werden. Die Bayerische Studienbibel setzt die erwähnten Rosse mit denen der Meder und Babylonier in Beziehung. Hier werden auch moderne Kriegswaffen der modernen Meder beschrieben. Nahum 3, Vers 3 fährt fort. Reiter rücken herauf mit glänzenden Schwertern und blitzenden Spießen. Da liegen viele Erschlagene, eine Unzahl von Leichen. Ihrer ist kein Ende, sodass man über sie fallen muss. Glänzende Schwerter, blitzende Spieße sind wiederum ein Hinweis auf moderne Waffen- und Kriegsführung. In Nahum 3, Vers 4 heißt es weiter, dass alles um der großen Hurerei willen, der schönen Hure, die mit Zauberei umgeht, die mit ihrer Hurerei die Völker und mit ihrer Zauberei Land und Leute an sich gebracht hat. Der Bezug auf die Hure, die in Offenbarung 17 und 18 beschrieben wird, ist offensichtlich. Die verführerische Hure, die mit Zauberei umgeht, reitet auf dem Tier der letzten politischen und militärischen Wiederbelebung des alten Römischen Reiches unter scheinbar deutscher Führung und nicht Österreich, wird höchstwahrscheinlich die führende Nation der endzeitlichen babylonischen Erneuerung sein. Die Hure Die falsche religiöse Macht beeinflusst und reitet auf Nineveh, der politischen Hauptstadt des modernen Assyriens. Wir lesen dann, dass die Assyrer werden und waren im Banne Satans und seiner Dämonen. Das war in der Antike so. Es war offenkundig, als Hitler an die Macht war, und es wird so wieder sein. Die modernen Assyrer werden auch im Bann der Hure stehen, der großen falschen babylonischen Kirche, aus Offenbarung 17. Wir sollten auch beachten, dass Nahum 3, die Verse 3 bis 4 erklärt, dass Gott Nineveh für seine Zusammenarbeit mit der Hure und die Annahme der bösen Praktiken der Hure bestraft. Nun, wer ist jetzt dieses Nineveh? Wir sagen auch hier etwas auf Seite 28 über die Existenz, die Identität dieser modernen Stadt. Wir sagen hier, manche vertreten die Meinung, Nineveh könnte eine Bezeichnung für das moderne Rom sein. Aber Rom ist weder die Hauptstadt noch überhaupt eine Stadt im modernen Assyrien, Deutschland oder Österreich. Es ist von daher weitaus wahrscheinlicher, dass Nineveh die politische Hauptstadt des wiederauferstandenen Römischen Reiches bezeichnet, die ebenfalls vernichtet werden wird. Auch wenn das Tier zeitweilig prächtige Zelte in Jerusalem haben wird, so werden sein Thron und seine politische Hauptstadt noch immer in Europa liegen. Und somit werden die modernen Meder auch das moderne Nineveh zerstören, was heute Berlin wäre. Einige haben vorgeschlagen, dass diese Hauptstadt Wien die Hauptstadt Österreichs sein könnte. Wiederum andere haben vorgeschlagen, dass Brüssel das moderne Nineveh sein könnte. Doch Brüssel ist weder die Hauptstadt noch eine große Stadt der modernen Assyrer. Schauen Sie, es sieht danach aus, dass die Hauptstadt Deutschlands, die zurzeit Berlin ist, das moderne Nineveh wäre und dann natürlich von den Medern, den modernen Russen, Chinesen auch, zerstört werden wird. Und das ist sehr bedeutsam, weil wir immer und immer wieder hören, dass Russland, gerade auch Berlin, davor warnt, Opfer eines nuklearen Angriffes werden zu können. Und schauen Sie, die Warnungen Gottes, die werden eintreten. Da kann man drüber lachen, da kann man diese ignorieren, aber was lesen wir in Ezekiel Kapitel 12, die Verse 21 bis 28? Ezekiel Kapitel 12, die Verse 21 bis 28. Und das Herrenwort geschah zu mir: Du Menschenkind, was habt ihr da für ein Sprichwort im Lande Israels? Ihr sagt, die Zeit vergeht und es wird nichts aus der Weissagung. Darum sage zu ihnen, so spricht Gott der Herr, ich will diesem Sprichwort ein Ende machen, dass es nicht mehr umgehen soll in Israel. Sowohl das Haus Israels auch das Haus Juda, der Staat Israel. Sage vielmehr zu ihnen, die Zeit ist nahe und alles kommt, was geweissagt ist. Denn es soll hinfort keine trügerischen Gesichte und keine falschen Offenbarungen mehr geben im Hause Israel. Schauen Sie, im Hause Israel. Denn ich bin der Herr, ich rede. Was ich rede, das soll geschehen und soll nicht lange hinausziehen. Sondern in eurer Zeit, du Haus des Widerspruchs, rede ich ein Wort und tue es auch, spricht Gott der Herr. Wo es ja heißt, es soll sich nicht lange hinausziehen, schreibt die Lutherbibel 2009, es soll nicht mehr verzögert werden. Weiter in Vers 26. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, siehe, das Haus Israel spricht. Mit den Gesichten, die dieser schaut, dauert es noch lange, und der Weissagt auf Zeiten, die noch ferne sind. Darum sage ich ihnen, so spricht Gott, der Herr, keines meiner Worte wird sich lange hinausziehen, was ich rede, soll geschehen, spricht Gott, der Herr. Und auch hier wiederum die Lutherbibel 2009 sagt, keines meiner Worte soll mehr verzögert werden. Eine Verzögerung hat es scheinbar gegeben. Aber in der Offenbarung heißt es auch, der Zeitpunkt wird kommen, wenn es keine Verzögerung mehr geben wird. Und wir gehen mal davon aus, dass dieser Zeitpunkt sehr, sehr nahe ist. Wenn er nicht bereits schon eingetreten ist, dass Gott gesagt hat, so, jetzt keine Verzögerung mehr. Jetzt wird alles sehr, sehr schnell gehen. In Römer Kapitel 9, da lesen wir ebenfalls eine interessante Aussage von Gott in Vers 28. Zunächst einmal lese ich es hier aus der revidierten Lutherbibel 2017. Der Herr, der das Wort vollendet, wird bald handeln auf Erden. Aber wiederum, die Lutherbibel 2009 übersetzt es akkurater: Er wird das Werk vollenden und es abkürzen in Gerechtigkeit, denn der Herr wird ein abgekürztes Werk tun auf der Erde. teilweise auch aus der King James Bibel zitiert. Ein abgekürztes Werk. Schauen Sie, hier wird wieder von dem Werk gesprochen. Hier geht es klar und deutlich auch um das Werk der Vernichtung von Israel und Juda und dann der Vernichtung von Babylon. Und dann natürlich wird es letztendlich auch eine Vernichtung der Meder geben. Aber das soll nicht das heutige Thema sein. Das wird in Ezekiel beschrieben. Nachdem Jesus Christus zurückgekommen ist, wird es noch einen erneuten Versuch von modernen Medern geben, gegen in diesem Fall jetzt Amerika und England, die sich im gelobten Land befinden, auch natürlich dem Staat Israel vorzugehen. Sie werden kläglich dabei versagen. Der Punkt ist der, die Warnungen Gottes für diese Endzeit werden eintreten. Und so müssen auch wir heute dieses Werk der kommenden Vernichtung verkünden. Das ist Teil unserer Aufgabe. Wir hatten ja bereits schon von dem Wächter gehört, dem es befohlen ist, die Menschheit zu warnen. Und so lesen wir in Jeremia Kapitel 20 und Vers 9. Jeremia 20 und Vers 9. Da dachte ich, ich will seiner nicht mehr gedenken, nicht mehr in seinem Namen predigen, sagt der Jeremia hier. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, verschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es zu ertragen, aber konnte es nicht. Also er wollte an sich jetzt mal aufhören, das Wort Gottes zu predigen. Auch dieses Werk, was Gott tut, tun wird, zu verkünden. Aber er sagte, ich kann es nicht. Ich bin einfach nicht dazu in der Lage. Ich muss es tun. Es ist in mir so drin. Es ist von Gott mir so gegeben. Und man darf es auch nicht lässig tun. Es gibt eine interessante Stelle im Buch Jeremia, Kapitel 48, Vers 10. Es bezieht sich hier allerdings auf das Werk der Meder. Aber man kann es im Prinzip auch auf unser Werk anwenden, auf unseren Auftrag, dieses Werk zu verkündigen. Da heißt es in Jeremia 48 und Vers 10, verflucht sei, wer des Herrn Werk lässig tut. Man darf es nicht lässig tun, nicht so halbherzig, ein bisschen hier, ein bisschen da. Wenn man dazu berufen worden ist heute, in der Kirche Gottes zu sein, muss man teilhaben an der Verkündigung des Wortes Gottes. Auf welche Weise das auch immer der Fall sein mag, auf welche Weise sie auch immer an dieser Verkündigung teilhaben können. Denn wir wissen, dass es letztlich Frucht bringen wird, auch wenn zur Zeit heute die meisten Menschen davon gar nichts wissen wollen. Aber Gott sagt, lasst euch dadurch nicht entmutigen, sondern fahrt fort. Denn in Jesaja Kapitel 55, da lesen wir die Verse 10 bis 11. Und Satan ist immer sehr gut und gerne dabei, uns zu entmutigen. Natürlich wird er uns davon abhalten wollen, dieses Werk zu verkünden. Aber in Jesaja 55 lesen wir die Verse 10 bis 11. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder hin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Aber wie sendet Gott es heute? Nun durch seine Prediger, die dieses Wort zu verkündigen haben. Und so dann müssen wir natürlich heute das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis verkündigen, das verstehen wir. Denn das ist natürlich auch Teil des Werkes Gottes. Letztendlich ist das Evangelium vom Reich Gottes das Evangelium, was verkündigt werden muss. Aber da ist natürlich die Warnung oder das Werk der Vernichtung, das Gott wirken wird hier auf Erden, mit eingeschlossen. Aber es muss verkündigt werden, denn sonst könnte Christus gar nicht zurückkommen. Das heißt, dann, wenn es verkündigt worden ist, dann wird das Ende kommen. Es geht also auch um die Tätigkeit Christi als Mensch und seine Wiederkunft als Gott. Alles dies ist Teil des Evangeliums. So lesen wir in Apostelgeschichte 13, etwas, was ich eben kurz schon erwähnt habe, dass die Stelle aus Habakuk, wo Gott heißt, ich werde ein Werk tun hier auf Erden, ihr werdet es nicht glauben, wenn es geschieht. Er bezog sich da im Buch Habakuk auf das Hervorbringen der Chaldäer. Aber hier Paulus bezieht sich hier noch auf etwas anderes. In Apostelgeschichte 13 und Vers 38. Und da heißt es, so sage ich nun kundgetan, ihr Männer, liebe Brüder, dass euch durch ihn, Christus, Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, natürlich nicht, es waren vielfach auch rituelle Gesetze, der ist ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt. Seht nun zu, dass nicht über euch komme, was in den Propheten gesagt ist. Und jetzt zitiert er aus Habakuk, Kapitel 1, Vers 5. Seht, ihr Verächter, und wundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk zu euren Zeiten, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Hier geht es jetzt um das Werk der Evangeliumsverkündigung, inklusive des Opfertodes Jesu Christi, der für uns gestorben ist, sodass wir Vergebung der Sünde haben können, letztendlich, dass wir in das Reich Gottes eingehen können. Auch hier gilt, dass wir es nicht halbherzig tun dürfen oder dass wir uns weigern sollten, es zu tun. In 1. Korinther Kapitel 9. 1. Korinther Kapitel 9 lesen wir die Verse 16 bis 17. Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Tue ich es freiwillig, so wird's mir gelohnt. Tue ich es aber unfreiwillig, so ist mir das Amt doch anvertraut. Also egal, ob es jetzt aus Zwang tut, Paulus spricht natürlich hier auf ironische Weise in gewisser Weise, oder ob er es tut, weil er es tun will, er muss es tun. Und das Gleiche gilt für uns heute. Wir müssen es tun und wir sollten es besser freiwillig mit Freude tun, auch mit Freude im Hinblick auf die schrecklichen Vernichtungen, die stattfinden. Nicht, dass wir uns über die Vernichtungen freuen, aber wir freuen uns, dass diese Prophezeiungen erfüllt werden, sodass alles dies ein Ende haben wird. Denn wir wissen ja, wenn Christus nicht zurückkehren würde, um diese Tage zu verkürzen, würde kein Mensch am Leben bleiben. Kein Fleisch würde am Leben bleiben. Jetzt sind die Menschen dabei, ihre nuklearen Waffenlager zu erhöhen, immer mehr und mehr Atomwaffen herzustellen. Wir haben schon bereits so viele, wir könnten alles Leben von dieser Erde zigmal vernichten mit diesen Atomwaffen. Aber dieser Irrsinn schreitet weiterhin fort. Und so müssen wir heute Täter des Werkes Gottes sein. Nicht nur Hörer, sondern Täter, wie uns Jakobus Kapitel 21, Jakobus Kapitel 1, fangen wir mit Vers 22 an. Jakobus Kapitel 1 und Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sondern ihr betrügt euch sonst selbst. Vers 25. Wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter und jetzt ausgelassen des Werkes, aber die Elberfelder Bibel und die Lutherbibel 2009 haben das hier, sondern ein Täter des Werkes, der wird selig sein in seinem Tun. Und so sollte es auch stehen, denn die King James Bibel hat es übrigens auch so. Wir müssen Täter des Werkes sein, nicht nur Hörer allein. Wir müssen sogar im Werk zunehmen, immer mehr und mehr an der Beteiligung im Werk zunehmen. 1. Korinther 15 und Vers 58. 1. Korinther 15 und Vers 58. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wir sollen sogar, wie es heißt, das Werk treiben. In 1. Korinther 16 und Vers 10. Wenn Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er treibt das Werk des Herrn wie ich. Nun, andere Übersetzungen haben hier, er wirkt am Werk des Herrn. Er arbeitet am Werk des Herrn. Das ist damit gemeint, aber er treibt es voran, sozusagen, weil er eben voller Enthusiasmus daran arbeitet. Schauen Sie, dieses Werk, ich habe ja heute einiges zu diesem Werk gesagt, aber dieses Werk beinhaltet auch unser eigenes Potenzial. Auch, wenn Sie heute berufen sind, dann sind Sie zum Heil berufen, aber nicht allein zum Heil, sondern auch, um einen Auftrag zu erfüllen. Um den Auftrag Gottes an die Kirche zu erfüllen. Und das ist eben das Werk Gottes, zu verkündigen. Und das beinhaltet auch unser eigenes Potenzial, weil es eben Gottes Werk ist, dass wir an Christus glauben. So wird es auch definiert. Johannes Kapitel 6, Vers 29. Johannes Kapitel 6 und Vers 29. In Vers 28 wird gefragt, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Vers 29. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Denn schauen Sie, wir sollen ja teilhaben an der Gottfamilie. Wir sollen ja Eingang finden in die Familie Gottes. ein Gottwesen werden, wie Gott der Vater, Jesus Christus, Gottwesen sind. Dazu bedarf es zunächst einmal den Glauben an Christus, an ihn als unseren persönlichen Erlöser, der uns befreit hat von unseren Sünden, der uns vergibt, wenn wir sündigen, sodass wir immer mehr und mehr vollkommen werden können in diesem Leben, um dann Eingang zu finden im Reich Gottes. Wir sind Gottes Werk. Schauen Sie, Gottes Werk ist es, an Christus zu glauben, weil wir selbst Gottes Werk sind. Und so lesen wir in Jesaja Kapitel 29 diese unglaubliche Tatsache. Jesaja 29 und in Vers 23. Das heißt, denn wenn sie sehen werden, die Werke meiner Hände, aber die Elberfelder Bibel schreibt richtig, wenn sie sehen werden, das Werk meiner Hände, ihre Kinder, in ihrer Mitte werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten oder respektieren oder ehren. Auch in Jesaja Kapitel 60 und Vers 21. Jesaja Kapitel 60 und Vers 21. Und dein Volk sollen lauter Gerechte sein. Sie werden das Land ewiglich besitzen. Oder man kann übersetzen, sie werden die Erde ewiglich besitzen. Als der Spross meiner Pflanzung und als ein Werk meiner Hände mir zum Preise. Und dann noch Jesaja 64 und in Vers 7. Aber nun, Herr, du bist doch unser Vater. Wir sind Ton und du bist unser Töpfer und wir alle sind deiner Hände Werk. Auch hier geht es um das Werk Gottes. Alles dies muss verkündigt werden. Wir haben Anteil an dieser Verkündigung, an diesem Privileg, es tun zu dürfen. Und so sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass alles das, was wir heute gelesen haben und viel, viel mehr, bereits vorherbestimmt ist, dass es so geschehen wird. Und es zeigt uns die unglaubliche Weisheit, die Allwissenheit, die Macht, die Stärke von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Und noch einmal, wenn Sie sich unsere kostenlosen Broschüren bestellen wollen, Aufstieg und Fall von Deutschland in Europa, Deutschland in der Prophezeiung, Niedergang mit Aufstieg von Großbritannien und Amerika, und diese dann aufmerksam studieren, dann werden Sie wissen, was in Kürze geschehen wird. Wir werden Sie natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden halten in der Beziehung. Die Bibel ist Gottes untrügliches Wort, unfehlbar. Und wir sollten verstehen und begreifen, dass Gott uns hier in seinem Wort offenbart, was er in Kürze tun wird. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihnen aber denkfern eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.